ist im Brief eingestiegen. Und in diesem Brief, da schreibt Paulus an Timotheus. Also eigentlich erstmal nicht so direkt die Botschaft, die für uns ist. Aber trotzdem hat es dieser Brief in die Bibel geschafft, weil Menschen davon überzeugt waren, dass das, was da drin steht, auch noch Relevanz für uns heute hat. Und das, was da drin steht, eben auch unser Herz und unseren Verstand erreichen darf und wir uns davon angesprochen fühlen dürfen. Also spannend, da jetzt mit euch weiterhin einzusteigen. Wir dürfen Timotheus über die Schulter schauen beim Lesen dieses Briefes. So ein persönlicher Brief, der erzählt ja vor allem über zwei Personen jede Menge, nämlich den, der ihn geschrieben hat und über den, an den er geschrieben wurde. Zum einen ist da also der Schreiber, das ist Paulus, ein Senior-Missionar, der ist also ein gestandener Mann auf dem Missionsfeld, könnte man sagen. Der hat Jahrzehnte seines Lebens damit verbracht. Dankeschön. Hat Jahrzehnte seines Lebens damit verbracht, die frohe Botschaft von Jesus Christus hinaus zu posaunen in die Welt. Und zum anderen haben wir da den Adressaten, den Timotheus. Das ist eher so noch der Junior-Missionar. Der ist auch schon viele Jahre im aktiven Dienst unterwegs und davon auch viele Jahre mit Paulus unterwegs gewesen. Und Paulus, das war so sein Mentor, sein Ziehvater, vielleicht sogar auch wirklich eine echte Vaterfigur für ihn. Was hast du, wenn du letzten Sonntag da warst, von der Predigt mitgenommen? Die Kernbotschaft für mich lässt sich mit folgenden Versen zusammenfassen. Ich habe sie uns aus der Basisbibelübersetzung mitgebracht. Da steht: Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, der lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, für unseren Herrn als Zeuge aufzutreten. Zusammengefasst, der Heilige Geist, der stattet uns aus mit allem, was wir brauchen, um Jesu Missionsauftrag zu erfüllen. Gottes Herzensanliegen ist es ja, alle Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Sie sollen von seiner Liebe hören. Und davon soll eben jede Christin und jeder Christ weitersagen. Die letzte Predigt, die könnt ihr natürlich auch online auf unserer Webseite nachhören. So schaut das aus. Geht da einfach auf albstadt.sv-web.de. Bevor wir nun in den Text von heute eintauchen, nehme ich noch einen zweiten Zugang dazu, nämlich über ein kurzes Video aus einem Bibelprojekt.
Der zweite Brief von Paulus an Timotheus. Das ist Paulus' letzter und persönlichster Brief. Er schrieb ihn, als er wieder einmal im Gefängnis saß, und er ist an seinen jungen Kollegen und Schützling Timotheus adressiert, den er sehr lieb hatte. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, seit er den ersten Brief an Timotheus geschrieben hat. Aber wir können sehen, dass sich die Situation von Paulus verändert hat, und zwar zum Schlimmeren. Er sitzt in römischer Gefangenschaft. Das könnte entweder zu der Zeit sein, in der er unter Hausarrest stand, was in Apostelgeschichte Kapitel 28 erwähnt wird, oder nach seiner Freilassung von dieser Gefangenschaft und einer langen Zeit im Dienst, nachdem er in Troas wieder verhaftet wurde. So oder so, Paulus sagt, dass er mitten in seiner Gerichtsverhandlung steckt und es für ihn nicht gut läuft. Er ist ziemlich sicher, dass er diese nicht überleben wird. Aus dieser sehr düsteren Situation heraus appelliert Paulus an Timotheus, der anscheinend immer noch in Ephesus im Einsatz ist. Paulus bittet Timotheus, zu ihm ins Gefängnis zu kommen, damit er ihm die Gemeindegründung übergeben kann, mit der er schon begonnen hat. Der Aufbau des Briefs ist sehr einfach. Es gibt zwei große Abschnitte, in denen Paulus Timotheus erstens auffordert, seine Berufung zum Leiter zu akzeptieren. Und zweitens soll er, bevor er zu Paulus kommt, die korrupten Lehrer konfrontieren, die in Ephesus immer noch Probleme machen. Danach beendet er seinen Brief. Paulus beginnt damit, Gott für Timotheus und dessen Familie zu danken, besonders für seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike. Sie haben den jungen Timotheus mit den Schriften des Alten Testaments vertraut gemacht und ihm einen tiefen Glauben an den Erlöser Jesus beigebracht. Aufgrund dieses festen Glaubens fordert Paulus Timotheus zuerst auf, jeglicher Versuchung zu widerstehen, sich für die gute Nachricht von Jesus zu schämen. Oder sich für Paulus zu schämen, der wegen der Verkündigung dieser guten Nachricht im Gefängnis sitzt. Paulus betont das hier aufgrund des schlechten Rufs, den er durch seine regelmäßigen Aufenthalte im Gefängnis bekommen hatte. Viele von seinen Kollegen zweifelten sogar seine Berufung als Apostel an. Er nennt zwei Männer, Phygelus und Hermogenes, die ihn verlassen haben, weil sie sich dafür geschämt haben, mit Paulus in Verbindung gebracht zu werden, der mittlerweile als Krimineller beschuldigt wurde. Paulus bittet Timotheus, jegliche Angst vor Scham abzuschütteln und ihn zu besuchen. Er weiß, dass diese Bitte ihren Preis hat. Sie könnte Timotheus in Gefahr bringen. Deshalb erinnert er.
Soweit erstmal. Das Video hat eigentlich 8 Minuten, aber ich möchte jetzt natürlich nicht die nächsten Predigten spoilern. Ihr könnt euch das aber gerne auch zu Hause in Ruhe einmal anschauen. Auf dieser Seite findet ihr ganz, ganz viele richtig gute Videos rund um die Bibel. Also einfach die Seite besuchen, bibelprojekt.visiomedia.org. Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass wir wieder reintauchen können in den Timotheusbrief. Und ja, trotz dieser Jahrtausendjahren Abstand zu uns, da Wahrheiten drin finden können, die auch heute noch Gültigkeit haben. Und ich bitte dich, dass du für uns alle darin etwas bereithältst, was uns jetzt anspricht, was ins Herz geht und was wir auch in den Alltag mit hineinnehmen können. Amen. Ja, mit diesem Inhalt und Eindrücken aus dem Video gehen wir jetzt hinein in unseren Text, den wir uns wieder abschnittsweise vornehmen. Paulus hat diesen Brief leider nicht besonders gegliedert. Er hat stattdessen so lange Sätze geschrieben, die über 3-4 Verse manchmal gehen, je nach Bibelübersetzung. Deswegen habe ich mal 3 Punkte versucht rauszuarbeiten, an denen wir uns entlanghangeln können. Wir starten also mit dem ersten. Am Anfang steht Gottes Entschluss mit dem Vers 9. Ich lese ihn uns einmal vor. Er, das ist Gott, hat uns gerettet und dazu berufen, zu seinen Heiligen zu gehören. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Bis hierher erstmal. Ich bin ein sehr großer Fan von Indiana Jones. Ich hoffe, ein paar von euch kennen ihn. Das ist ein ganz großer Abenteurer, der immer auf der Suche nach etwas Besonderem ist. Also so ein richtiger Schatzsucher. Und Indiana, der ist auch einmal auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Der Heilige Gral, das soll das Gefäß gewesen sein, aus dem Jesus mit seinen Jüngern damals das letzte Abendmahl genommen hat, also den Wein. Und dieser Heilige Gral, der verspricht Unsterblichkeit. Das ist ja schon eine ziemlich coole Sache. Und um diesen Heiligen Gral zu bekommen, da ist Indiana natürlich bereit, alles zu geben. Ja, also er fährt volles Risiko. Schatzsucher war schließlich seine Berufung und diese Berufung, die hat er voll gelebt. Wenn es also diesen Heiligen Gral wirklich gegeben hätte und Indiana Jones hätte diesen Heiligen Gral in die Finger bekommen, dann hätte ich vielleicht zu ihm gesagt, Hut ab, Indiana, Respekt, du hast alles gegeben, Vollgas, hast alles riskiert und dafür auch alles bekommen. Wow, jetzt bist du ein Heiliger. Nee, würde ich natürlich nicht sagen, denn ich weiß es mit Paulus ja besser. Der sagt klar und deutlich, es sind nicht deine Taten, die dich zu einem Heiligen Gottes machen. Nein, du kannst so viel Obermissionar sein, du kannst Chefprediger sein, du kannst 10 christliche Ehrenämter bis zum Rest deines Lebens haben. Das alles bringt dir nichts. Ja, wie aber denn dann? Schaffe, schaffe, Häuslebauer ist ja eigentlich so ein bisschen die schwäbische Grundmentalität, die sich vielleicht auch mal auf den geistlichen Bereich überträgt. Ja? Allein durch Gnade stehe ich hier, wir haben es vorhin gesungen. Freigesprochen durch den Sohn. Das ist es. Gott wollte. Es war und es bleibt Gottes Entschluss, mit uns befreundet zu sein. Und es ist sein Entschluss, uns in seinen Dienst zu stellen. Da kommt dieses Wort Berufung mit hinein. Ja? Berufung? Was ist das eigentlich? Ein Satz, den ich in meiner ersten Arbeitsstelle bei der Hochschule SMD auch sehr häufig gehört habe und den auch gerne zitiert habe, wenn ich mit Studenten zusammen war, ist folgender. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Das ist so ein richtig gutes Motto, so ein Mutmacher, gerade für all diejenigen, die eher so in der zweiten und dritten Reihe sich wohlfühlen. Und wahrscheinlich war Timotheus auch so einer, der in der zweiten oder dritten Reihe sich wohlgefühlt hat und der sich selbst wohl gar nicht vorgestellt hätte oder sich rangetraut hätte, so in den Missionsdienst zu gehen. Das kann ich doch nicht, ich habe doch gar nicht den Background dafür, ich habe nicht den richtigen Stärkenmix. Hab kein Durchhaltevermögen, keine Geduld, keine Leidenschaft. Mir schmeckt nur Maultasche, was soll ich denn da draußen? Euch fallen sich ja auch noch irgendwelche Sachen ein, ja? Hermann hat das letzten Sonntag ganz toll mit vielen Beispielen aus der Bibel nochmal herausgestellt, dass da ganz, ganz viele Personen waren, die Gott gebraucht hat, obwohl sie so aus menschlicher Sicht eigentlich erstmal gar nicht dafür geeignet waren. Also Gott ist es, der den Menschen begabt, die Aufgabe auszufüllen, in die er die Person hineinstellt. Gott begabt die Berufenen. Das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch, bis hin zu dir und mir. In dieser Stelle als Regionalreferent bei der Hochschule SMD, da wurde ich übrigens auch berufen. Das war damals erst recht so ein großes Wort. Was ist das eigentlich? Und alles fing mit einem wirklich furchtbaren Vorstellungsgespräch an. Ich kam da raus aus diesem Gespräch und habe gedacht, ich bin wirklich nicht für diese Stelle geeignet. Das wird nichts, das war's, falscher Dampfer, abhaken. Keine Berufung. Aber Gott wollte es ganz offenbar genauso und wollte Geschichte mit mir schreiben, mit diesem schrecklichen Anfang. Vielleicht genau, um mir klarzumachen, dass es eben nicht meine Taten sind, an denen alles hängt, sondern dass es eben sein Entschluss ist, mit mir in dieser Stelle unterwegs zu sein. Und so waren diese 5 Jahre, die ich dort war, eine Zeit, in der ich unglaublich viel erlebt habe, wo ich genau das erlebt habe, dass Gott Begabung schenkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Warum jetzt dieser Entschluss von Gott? Der Vers 9, der nimmt uns da so ein bisschen hinein, gibt einen Hinweis, Gnade vor ewigen Zeiten steht da drin. Gnade vor ewigen Zeiten. Aber warum? Warum diese Gnade? Was ist der letzte Grund für Gottes Gnade? Letzten Endes können wir da als Antwort einfach nur drauf geben, Gottes Liebe. Gottes Liebe. Gott ist Liebe und diese Liebe, die ist oft so anders als das, was du und ich ja so im Alltag als Liebe von Menschen erfahren, was wir erleben. Aber Gott ist eine ganz besondere Liebe und diese Liebe ist die letzte Erklärung dafür, dass er mit dir eine tiefe Freundschaft haben möchte. Einfach so ganz unabhängig von der Leistung, von unseren Taten, von dem, was wir so schaffen. Unabhängig von dem vielleicht auch, was du als Versagen, als Verzagen, vielleicht auch als Verlorensein beschreiben würdest. Und das nennt also Paulus Gnade, wie er auch im nächsten Vers nochmal schreibt, Vers 10. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Es ist also nicht der Heilige Gral, der unvergängliches Leben bringt, sondern es ist eine Person. Und der Name ist Jesus Christus. Unser Retter ist nicht Superman, Spider-Man oder mein persönlicher Favorit Batman. Unser Retter ist Jesus. Und dass er das ist, das hat er ja an Ostern der ganzen Welt gezeigt. Ja, Ostern. Ja, ist jemand von den Toten auferstanden? Haut dich das eigentlich noch um? Das ist eigentlich schon eine ziemlich krasse Geschichte. Jesus ist von den Toten auferstanden, er hat selbst Menschen von den Toten auferweckt und hat Dritten wiederum die Möglichkeit gegeben, dass auch sie Menschen von den Toten auferwecken konnten. Kennst du jemanden, der all das kann? Ich kenne nur einen und das ist Jesus. Und diese Story, das sollte uns einfach umhauen. Meine Mädels würden da jetzt sagen, ist ja Baby, weiß ja jedes Kind. Aber nein, es weiß nicht mal jeder Erwachsene. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht stellst du dir auch manchmal die Frage, ist das eigentlich glaubwürdig mit der Auferstehung? Und das ist ja der Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Glaubens. Wenn das für dich so eine Frage ist, dann empfehle ich dir, schau einfach mal hier auf diese Seite, begründetglauben.org. Begründetglauben.org bietet super Videos, Audios und auch Texte, wo es darum geht, eben einen begründeten, lebendigen Glauben zu haben. Eine der besten Seiten im deutschsprachigen Raum, kann ich sehr empfehlen. So sind wir mit unserem ersten Teil zu Ende. Am Anfang, da steht Gottes Entschluss. Ein Entschluss aus Gnade, aus göttlicher Liebe, möglich gemacht durch Jesus. Weiter geht's mit dem zweiten Teil, den ich überschrieben habe mit Gott bewahrt Paulus. Paulus schreibt dazu weiter in Vers 11. Gott hat mich eingesetzt, damit ich diese gute Nachricht als Apostel und Lehrer verbreite. Deshalb erleide ich all das, aber ich schäme mich nicht dafür, denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, er kann das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag des Gerichts bewahren. Paulus geht zu Beginn von diesem Abschnitt noch einmal auf dieses Thema Berufung ein. Gott hat mich eingesetzt. Gott ist der Anfang. Da gab es also einen Moment in seinem Leben, wo Gott glasklar zu ihm gesprochen hat und wo diese 180-Grad-Wendung eingetreten ist, die Paulus da genommen hat. Dieser Moment ist zum Glück sehr gut dokumentiert worden, kommt echt gefühlt noch häufiger in der Bibel vor als die Auferstehung. Wir können es unter anderem in der Apostelgeschichte ab Kapitel 9 nachlesen. Und diese Begegnung mit Jesus hat Paulus das Fundament gegeben, auf diese Missionsreisen zu gehen ohne Reiserücktrittsversicherung. Bei Paulus, da gab es aus menschlicher Sicht nie einen doppelten Boden, nie ein Auffangnetz. Aber eine Konstante gab es und das war Gott. Dieser feste Glauben, dieses feste Vertrauen in Gott, das hat seinem unvorhersehbaren Leben den nötigen Halt gegeben. Mir selbst fällt es ziemlich schwer, mich in diesen Paulus hineinzuversetzen, weil ich nie so ein krasses Leben geführt habe. Aber vielleicht können wir es ja mal ein Stück weit zusammen versuchen. Stell dir vor, du wärst Jesus zu seinen Lebzeiten nicht begegnet. So war es bei Paulus, so ist es ja auch bei uns. Und du baust deine Weltanschauung, also deine Art, wie du deine Umwelt, die Mitmenschen wahrnimmst, die baust du mehr oder weniger bewusst auf. Und irgendwann, da begegnest du Jesus. Jesus schafft es auf irgendeine Art und Weise, mit dir zu kommunizieren, in dein Herz hineinzusprechen. Und er haut dich so um, dass du dein Leben ihm anvertraust. Das trifft auch auf viele von euch zu. Du entschließt dich, ihm nachzufolgen. Ich hoffe, du hattest so ein Jesus-Erlebnis und am besten mehrere davon, die dir diese tiefe Gewissheit geben, von der hier auch Paulus spricht. Die tiefe Gewissheit, dass du auf dem richtigen Dampfer bist. Bei Paulus kam er noch dazu, dass er mit seinem Auftrag und seinem weiten Blick in die ganze Welt auf viele Völker außerhalb der jüdischen Herkunftsgemeinde nicht immer auf Gegenliebe gestoßen ist, um das mal freundlich auszudrücken. Er wurde sehr oft hinterfragt, auch vom innersten Jüngerkreis, der damals quasi in Jerusalem, das waren so die Top Heroes da. Und deswegen war also bei Paulus Gegenwind Programm. Und das kennst du vielleicht jetzt auch mit dem Gegenwind, zumindest außerhalb der christlichen Blase. Dass wenn du über Jesus reden möchtest, auf zumindest Gleichgültigkeit bis hin Skepsis stoßt. Und wichtig ist es da gerade in solchen Momenten wie Paulus dann auch, sich daran zu erinnern, dass deine Weltanschauung nicht irgendwie einfach nur auf etwas Ungreifbares gebaut ist, sondern dass dahinter ein lebendiger Gott steht. Zum Greifen nah, denn er hat sich in Jesus offenbart. Gott wurde greifbar. Und genau das betont Paulus ja auch noch einmal. Denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und genau, dass diese Erinnerung lebendig bleibt, dafür braucht es den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Denn der kann unserem Gedächtnis gerade auch dann auf die Sprünge helfen, wenn unsere Emotionen komplett Überhand über uns nehmen. Wir gefühlt uns an gar nichts mehr erinnern, was wir mal mit Gott schon erlebt haben, jahrzehntelang vielleicht sogar. Dafür ist auch der Geist Gottes echt ein wunderbarer Helfer. Wir können hier bei Paulus sehen, dass selbst bei diesem jahrzehntelangen Gegenwind, dem er ausgesetzt war, und sogar in so besonderen Tiefphasen wie Gefängnisaufenthalte, Mordanschläge, ein Festhalten an der Hoffnung möglich ist. Paulus ist da ein wunderbares Vorbild. Und dieser Einblick war für Timotheus natürlich super wertvoll, denn er war ja in der gleichen Erlebniswelt unterwegs wie der Paulus. Und auch wir können von diesem klaren Fokus von Paulus lernen und das uns vor Augen halten, wenn wir selbst mal ins Straucheln geraten. Ganz wichtig dabei ist, Gott ist keine simple Tankstelle, wo ich einfach nur so neue Kraft tanken kann, Holy Spiritus. Und dann geht es einfach mit Vollgas weiter, bis der Tank wieder leer ist. Die einen fahren halt ein bisschen spritsparender, bei denen hält es länger, die anderen immer mit über 200, müssen öfters zur Tanke. Nein, es geht um eine permanente Anwesenheit Gottes in mir. Egal, ob mein Tank voll oder leer ist. Gott möchte in mir leben und er bewahrt mich dabei nicht vor der Löwengrube, aber in der Löwengrube, weil er eben mitgeht. Paulus sagt, Gott kann das, was er mir anvertraut hat, bewahren. Gott ist der Aktive, Gott bewahrt Paulus. Dritter und letzter Teil für heute. Gott bewahrt auch dich. Halt dich an ihm fest. Und dazu lesen wir in Abvers 13, halte dich an das Vorbild der unverfälschten Rede, die du von mir gehört hast, und bleibe in dem Glauben und in der Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus kommen. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wird dir die Kraft dazu geben. Wir lesen also von Festhalten, im Glauben bleiben, bewahren, alles Wörter, die so in die gleiche Richtung gehen. Was genau soll Timotheus bewahren? Unverfälschte Rede, Glauben und Liebe. Was ist denn jetzt genau unverfälschte Rede, habe ich mich gefragt. Ab wann ist was verfälscht? Und ich musste da an einen Arbeitskollegen denken, so sieht er nicht aus, aus dem Vertrieb bei uns in der Firma. Und der hat mir mal gesagt, die Kunst im Vertrieb ist, nicht alles zu sagen. Natürlich nicht zu lügen, aber nicht unbedingt alles zu sagen. Einem nur genau so viel, dass der Kunde voll überzeugt ist. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das hört sich für mich so ein bisschen wie Augenwischerei an. Ich glaube, wenn das für dich Vertrieb ist, dann bin ich dafür auf jeden Fall nicht geeignet. Ich will nämlich das ganze Paket. Bei einer unverfälschten Rede, da wird nichts weggelassen. Das wäre so wie ein Jesus bloß ohne Tod am Kreuz oder ein Jesus, der viele schlaue Sätze gesagt hat, aber der die Menschen nicht geheilt hat. Einfach so ein richtig guter Mensch. So ein Bild haben leider viele Menschen von Jesus. Aber das ist ein sehr verfälschtes Bild. Noch ein weiteres Beispiel zur unverfälschten Rede, was mir eingefallen ist. Da sagt eine Frau in einem Kommissario Brunetti-Buch oder Verfilmung, ich bin in Sizilien aufgewachsen. Und da hat man eine andere Vorstellung von der Wahrheit. In Sizilien, da ist man genügsamer, was die Wahrheit angeht. Vielleicht, weil es mehr kostet, ehrlich zu sein. Als ich das gehört habe, da habe ich gedacht, ja genau, das ist es. Unverfälschte Rede, Wahrheit kostet etwas. Und man muss es lernen, diese Kosten auch wertschätzen zu können. Deshalb ist es wichtig, dass wir Menschen haben, die uns an dieser Stelle ein Vorbild sind, die eben schon diesen Kampf um die Wahrheit jahrzehntelang ausgefochten haben und die dabei standhaft geblieben sind. Paulus war eben so ein Vorbild und er hat in seinem Leben richtig hart gekämpft, gekämpft wie ein Löwe, um die Wahrheit von Jesus Christus immer wieder ans Licht zu bringen, zum Leuchten zu bringen und den Menschen diesen Retter der Welt vor Augen zu führen. Ganz unverfälscht. Warum? Weil alle Menschen nichts als die Wahrheit hören sollen und weil Wahrheit ein Wesensmerkmal Gottes ist. Jesus sagt ja von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Und ebenso sagt er auch am Ende, Offenbarung Kapitel 22, Ende der Bibel, ich bezeuge es jedem, der die prophetischen Worte aus diesem Buch hört. Wer ihnen etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott seinen Anteil wegnehmen, den Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, die in diesem Buch beschrieben sind. Also, krasser könnte man es, glaube ich, nicht formulieren. Also Jesus war da sehr deutlich. Wahrheit, unverfälschte Rede war ihm so wertvoll. Und weil Jesus wollte, dass wir uns eben hundertprozentig sicher sein können, dass das, was in der Offenbarung steht, auch noch nach Jahrtausenden unverfälscht weitergegeben wird, hat er das damals so formuliert. Was für ein Geschenk für uns heute. Neben der unverfälschten Rede spricht Paulus noch vom Glauben und der Liebe. Nach 20 Minuten Predigt kommt endlich die Predigtüberschrift mit Glauben und Liebe. Und bleibe in dem Glauben und in der Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus kommen. Mit Glauben ist ja das tiefe Vertrauen in Gott gemeint, dass er der ist, der er ist. Das Fundament jeder Freundschaft, jeder Beziehung ist Vertrauen. Meine Großmama zum Beispiel, die hatte ein unerschütterliches Vertrauen in Gott. Ich habe sie einmal gefragt, ob sie jemals Zweifel hatte auf diesem Glaubensweg und sie sagte, nie. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass wenn du Zweifel hast, die Fehler am Platz sind. Wir haben es vorhin auch gesungen, will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Glaubenszweifel gehören leider auch zum Alltag als Christin und Christ dazu. Aber die gute Nachricht ist, Gott weiß ja, was du brauchst und er kommt dir auch in deinen Zweifeln entgegen. Neben dem festen Vertrauen, da zählt Paulus jetzt noch Gottes Liebe auf. Tja, über Gottes Liebe, da kann man wahrscheinlich ganz viele Predigtreihen machen. Ich kürze mal ab. Gottes Liebe, die ist so kräftig und gewaltig und so anders, dass sie aus unserem oft steinernen Herzen eben auch ein lebendiges, ebenso liebendes Herz wieder machen kann. Neben der Wahrheit zählt also auch die Liebe zu Gottes Wesensmerkmal. Und er gibt davon im Überfluss. Und das dürfen wir genießen, das ist echt der Wahnsinn. Paulus unterstreicht also noch einmal, dass wir zutiefst auf die Beziehung mit Gott angewiesen sind und dass alles von ihm kommt und durch ihn kommt. Das stellt er nochmal heraus hier mit dem letzten Teil des Satzes, Verbundenheit mit Christus Jesus. In einer anderen Übersetzung heißt es an dieser Stelle, die in Christus Jesus wurzeln. Also die Wurzel ist die Beziehung, ne? Daher kommen die ganzen Nährstoffe, die ganze Kraft, das ganze Leben. Und diese Beziehung, die kann eben nur Gott schenken. Der Weinstock und wir die Reben. Paulus verweist deshalb, wie auch schon in den vorherigen Versen, auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, der wird dir die Kraft dazu geben. Gott lebt in dir, er ist anwesend. Ich habe da an ein weiteres Bild denken müssen, nämlich an die Essiggurke im Glas. Ich bin die Gurke, eingelegt in Heiligen Geist. Und damit geht das Geschmäckle vom Essigwasser auch in die Gurke über. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, aber ich fand das einfach herrlich, weil das ist einfach genial. Ich kann so übertragen auf uns einfach nur sagen, ja, ich will eingelegt sein in dich, Herr. Und du darfst mich ganz durchdringen, Stück für Stück. Ja, Gott, ich will. Das ist das, was du sprechen kannst. Nicht mehr und nicht weniger. Mehr brauchst du nicht tun und mehr kannst du auch nicht tun. Und damit schließt sich wieder der Kreis zum Beginn der Predigt. Hier nochmal der Schlüsselvers vom letzten Sonntag. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Und dann jetzt sozusagen der Schlüsselvers, die Schlüsselverse für heute. Halte dich an das Vorbild der unverfälschten Rede, die du von mir gehört hast. Und bleibe in dem Glauben und in der Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus kommen. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wird dir die Kraft dazu geben. Ich schließe ab mit einem Bild, das dieses Festhalten ganz gut zeigt. Hier die Kletterwand vom Freizeithaus in Wildberg. Meine Kids und ich, wir halten uns fest, damit wir nicht runterfallen. Nehmt das mit als Bild, wie Gott uns große, feste Klettergriffe gibt, an denen wir uns festhalten können auf der Klettertour durchs Leben. Und Gott gibt uns dazu gleichzeitig auch noch die Kraft, dass wir uns an diesen Griffen hochziehen können. Amen. Ich bete. Herr, wie gut ist es, dein Wort durch die Worte von Paulus zu hören und zu sehen, ja, es ist ein lebendiges Wort, das hineinspricht in unseren Alltag, in das, was wir erleben. Und auch ich brauche dich in meinem Leben. Ich kann es nicht aus mir selbst heraus tun. Die Taten zählen nichts, allein deine Gnade zählt. Und dafür danke ich dir, dass das so ein großes Geschenk ist, was für jeden Einzelnen hier im Raum und darüber hinaus gilt. Und wir einfach sein dürfen, einfach nur Ja sagen müssen zu dir und ja, von dir alles bekommen. Wir werden von dir begabt, wir werden von dir berufen und reich beschenkt mit Gnade und mit Liebe und auch mit dem Mut, Wahrheit auszusprechen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch in der kommenden Woche diesen Mut gibst, an dir dran zu bleiben, dich mit hineinzunehmen in Alltagssituationen und auch dich zu bekennen. Lass du dein Licht durch uns leuchten, Herr. Amen. Lass uns zusammen noch das Vaterunser beten. Und wer möchte, kann dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt jetzt wieder zwei Lieder nach der Predigt. Nutzt gerne die Zeit auch nochmal, um das ganze Gehörte sacken zu lassen. Ihr dürft natürlich mitsingen, aber vielleicht ist es auch einfach für euch gerade dran, nochmal das ein oder andere im Herzen und im Hirn zu bewegen. Musik.